The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 29. April. Parteitage sind das Hochamt der Politik, gewissermaßen die heilige Messe der Parteipolitiker. Der Pfarrer auf der Kanzel sah am vergangenen Wochenende verdammt aus wie Christian Lindner.
Wie verbessern Menschen ihre Lebenssituation eigentlich in einer stagnierenden Gesellschaft, wo keine neue Wohlfahrt, wo kein neuer Wohlstand dazukommt? Die stagnierende Gesellschaft führt zu einem hart ausgefochtenen Ellbogenwettbewerb. Wirtschafts- und wachstumsfreundliche Politik ist ein Gebot sozialer Gerechtigkeit.
Halleluja, das kam gut an bei der Gemeinde der Gläubigen. Siebzig Minuten lang dauerte diese Predigt und verabschiedet wurden nicht die 10 Gebote, wohl aber die 12 Punkte einer Wirtschaftswende.
Was wir benötigen, ist ein nüchterner Realismus, der beschreibt, wie die Lage ist und der dann den Mut zum Handeln aufbringt, damit die Lage sich verbessert. Das verstehen wir unter Wirtschaftswende.
Eine Wirtschaftswende soll also eingeleitet werden und damit gewissermaßen die Wiederauferstehung der FDP, die ja in den Umfragen so Werte aufweist im Bereich zwischen scheintot und leicht lediert. Aber der Pfarrer dieser besonderen Predigt war gerade eben erst aus Washington zurückgekehrt und da hat man sich über Deutschland lustig gemacht und das hat dem Christian Lindner nicht gefallen.
Ich war in der vergangenen Woche beim Internationalen Währungsfonds und die Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, die hat berichtet von ihrem Blick auf die globale Ökonomie. Und tatsächlich, die Eröffnungsfolie zum Kapitel über die Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft, die wurde eröffnet mit einer Straßenszene aus Berlin. Ich sah, das ist die Friedrichstraße, die als Symbol gilt für globale Wachstumsschwäche.
Aber warum erzählt er uns das? Naja, weil es nicht so bleiben soll, wie es ist.
Eines habe ich mir geschworen, beim nächsten Mal bei einem Vortrag zur globalen Ökonomie, da wird Deutschland nicht das Beispiel für Wachstumsschwäche sein, da wird Deutschland das Beispiel für den Mut zur Veränderung sein.
Wirtschaftlich gesehen hat Deutschland schon bessere Tage erlebt und irgendwas muss sich also jetzt ändern. Christian Lindner will nicht auf das Jenseits warten, er will Verbesserung im Hier und Jetzt. Und wenn da nicht dieser Papst, dieser Olaf Scholz, so sperrig wäre. Die Abschaffung der abschlagsfreien Rente zum Beispiel, der abschlagsfreien Rente ab 63, das ist so ein Programmpunkt dieses FDP-Erweckungsplanes. Aber das trifft bei der SPD auf erbitterten Widerstand. Hier ist man nicht halb so gläubig. Hubertus Heil, obwohl er ja Heil heißt, ist strikt dagegen. Für ihn sind diese liberalen Pläne Ideen des Teufels.
Ich habe hier und insgesamt ja eine Engelsgeduld. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn es wirklich um Wirtschaftskompetenz geht, ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten keine gute Idee. Hat mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun.
Mit dem Vorschlag, Subventionen für die Förderung der erneuerbaren Energien zu streichen, sind wiederum die Grünen nicht einverstanden. Kein Wunder, ihr Oratorium klingt ziemlich anders als das von Christian Lindner. Zumindest aber in den eigenen Reihen gilt die Predigt vom FDP-Parteitag als gelungen. Das Herz derer, die ja fest sind im Glauben, wurde gewärmt. Und vielleicht sollte man viel mehr von diesem Hochamt der Parteipolitik auch gar nicht erwarten. Das war FDP unplugged, gewissermaßen Halleluja in der A-cappella-Version.
happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day. Yeah.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht jetzt gleich mit der Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin Claudia Major. Die beiden sprechen über die Bedeutung des neuen amerikanischen Militärpakets für die Ukraine und wie die Chancen auf einen Waffenstillstand derzeit stehen.
Ich gehe von meiner Analyse davon aus, dass so ein Waffenstillstand mit Russland nicht verlässlich wäre oder sehr fragil wäre, solange Russland an seinen Zielen festhält. Solange besteht die Gefahr, dass so ein Waffenstillstand eben vor allen Dingen zur Erholung der russischen Streitkräfte genutzt wird.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York führt die Anleger durch die wichtigsten Termine der vor uns liegenden Börsenwoche. Außerdem schauen wir mal auf das Comedy-Potenzial von Joe Biden und wir stellen Ihnen heute Morgen nicht den CDU-Vorsitzenden, sondern den Familienmenschen Friedrich Merz vor.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you.
Nachdem die USA das neue 60 Milliarden Dollar Paket für die Ukraine beschlossen haben, steht einiges an Fragen im Raum. Wie schnell beispielsweise können denn diese Lieferungen jetzt erfolgen? Wird der russische Aggressor die Übergangszeit nochmal nutzen, um der geschwächten Ukraine eins mitzugeben? Und dann ist die Frage aller Fragen, gibt's anschließend nach diesem militärischen Schlagabtausch sowas Ähnliches wie Frieden? All das hat meine Kollegin Chelsea Speaker mit Claudia Major besprochen. Claudia Major ist Politikwissenschaftlerin. Sie arbeitet für die Stiftung Sicherheit und Politik und sie ist seit fast 15 Jahren Mitglied im Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung. Also kurz und gut, eine der erfahrensten Frauen auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik. Los geht's.
Guten Tag, Dr. Claudia Major.
Guten Tag.
Jeden Tag erreichen uns diese schwer zu ertragenden Bilder aus dem Nahen Osten, was natürlich auch zur Folge hat, dass der Krieg in der Ukraine in den letzten Monaten etwas in den Hintergrund gerückt ist. Aber nach langem Hin und Her hat der US-Kongress jetzt ein neues Hilfspaket verabschiedet, 60 Milliarden Dollar für die Ukraine. Und jetzt schauen wir alle wieder genauer dahin. Und was wir da sehen, ist, was für ein Bild? Wie ist die Lage vor Ort?
Die Lage vor Ort ist dramatisch, weil die Ukraine noch mit den Folgen der zu geringen fehlenden militärischen Unterstützung umgehen muss. Dass das Paket jetzt kommt, ist natürlich eine ganz hervorragende Neuigkeit. Ein Teil der Unterstützung kann auch sehr schnell kommen, beispielsweise wenn Lager in Europa auch genutzt werden können, also wenige Tage. Aber insgesamt wirkt es sich noch nicht sofort aus. Es ist ja bereits mehrfach besprochen worden, dass es der Ukraine an zentralen Bereichen fehlte. Das war Munition. Es gab teilweise eine russische Überlegenheit von 5:1 oder mehr an einzelnen Frontabschnitten bei Munition. Es fehlte ihr an Luftverteidigung, Flugabwehr. Das heißt, die Städte wie Charkiw beispielsweise waren den russischen Angriffen ausgeliefert, aber auch die Frontabschnitte konnten nicht geschützt werden, gerade vor diesen russischen Gleitbomben, gegen die die Ukraine keinen wirklichen Schutz hatte. Was wir beobachten konnten in den letzten Wochen ist, dass oder Monaten, dass Russland seit Jahreswechsel eine nochmal systematische Luftkampagne gegen kritische Infrastrukturen wie Energie beispielsweise geflogen hat, mit dem Ziel offensichtlich, die Lebensgrundlagen der Ukraine, der ukrainischen Zivilbevölkerung, systematisch zu zerstören und die humanitäre Krise noch weiter zu vertiefen. Wir erinnern uns an die Bilder von Charkiw, aber auch von anderen Städten, wo es wirklich um Terrorangriffe ging. Das waren keine militärischen Ziele, sondern zivile Ziele, wo es um die Zivilbevölkerung geht und die Lebensgrundlagen dieser Zivilbevölkerung.
Wird diese neue Tranche an Hilfen aus den USA jetzt ausreichen, um diesen Vormarsch zu stoppen und diese furchtbaren Angriffe?
Diese Hilfe ist extrem wichtig, weil sie teilweise auch Sachen liefert, die halt nur die USA haben, allein in der Masse und in der Qualität. Sie helfen der Ukraine jetzt, das stimmt. Wir gehen von einem Zeithorizont von etwa einem Jahr aus. Und dann stellt sich nochmal die Frage, wie die Ukraine in die Lage versetzt werden kann, das russische Kalkül zu ändern. Denn worum geht's letztlich? Es geht darum, für Russland das Kosten-Nutzen-Kalkül zu verändern. Russland ist momentan immer noch überzeugt, dass es diesen Krieg für sich gewinnen kann. Russland ist von seinen Zielen, Russland nennt das die Denazifizierung und die Demilitarisierung, das sind zwei schreckliche Begriffe, und dahinter steht de facto die ukrainische Regierung, die demokratisch gewählte Regierung auszutauschen, die Eliten auszutauschen und das Land nicht nur zur Neutralität zu verpflichten, sondern letztlich in einen russischen Vasallenstaat zu verwandeln. Und es gibt sich die Mittel, diesen Krieg noch sehr lange fortzusetzen. Und die Frage ist, wie kann man diese russischen Ziele verändern? Wie kann man Russland dazu bringen, diesen Krieg nicht weiter fortzusetzen? Das versucht die Ukraine militärisch. Das versuchen die westlichen Staaten durch Sanktionen und anderes im wirtschaftlichen Bereich. Aber bislang hat nichts dazu geführt, dass Russland sein Kosten-Nutzen-Denken verändert hat. Es glaubt immer noch, dass es mehr gewinnt durch Weitermachen des Krieges als durch Aufhören.
Jetzt haben die natürlich auch gesehen, wie es im US-Kongress hin und her gegangen ist, was da für Diskussionen geführt wurden. Und es dauert jetzt auch wahrscheinlich einige Wochen, bis Nachschub von diesen Hilfen an der Front zu spüren sind. Werden die Russen jetzt diese Zeit nutzen, bevor neues Gerät und neue Munition da sind, um ihre Angriffe zu intensivieren? Weil jetzt denken sie sich vielleicht, die benutzen einfach mal die Zeit, während die Ukrainer schwächer aufgestellt sind.
Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, weil ganz viele gucken jetzt immer auf diese erwartete Juni-Offensive Russlands, wo erwartet wird, dass Russland im Juni vor dem Sommer möglicherweise nochmal neue Angriffe in den Bereichen Donetsk und Luhansk und möglicherweise auch Kharkiv startet. Aber tatsächlich ist die Phase von jetzt, bis die Hilfen in großem Umfang eintreffen, eine sehr zentrale und sehr fragile. Ein Teil der Hilfen kann sehr schnell eintreffen, weil man dazu Lager in Europa nutzen kann, für Munition zum Beispiel. Ja. Aber ein Großteil wird einfach dauern. Und es wird erwartet, dass Russland versuchen wird, diese Phase, wo die Ukraine noch in einer schlechteren Position ist, zu nutzen. Also dass der Druck noch mal stärker wird an den Frontlinien. Noch mehr Drohnenangriffe, noch mehr Raketenangriffe. In dem Augenblick, wo die Ukraine noch schwach ist. Noch mehr Angriffe mit den Gleitbomben, dem die Ukraine nichts entgegensetzen kann.
Und wenn die Hilfen dann ankommen, ist dann auch die Frage, Sie hatten eingangs erwähnt, dass man dann für ein halbes Jahr bis zu einem Jahr dann ausreichend Material hat, um sich weiter zu verteidigen. Aber geht es hier nur um die Invasion vorübergehend abzuwehren sozusagen, oder geht es darum, den Krieg zu gewinnen und das eigene Territorium wieder zu befreien? Das sind also zwei sehr unterschiedliche Sachen. Und wenn man sich anschaut, was es für die Ukraine auch bedeutet, stellt sich einfach die Frage, schiebt man das Problem hier einfach nur auf die lange Bank bis hin zu den Präsidentschaftswahlen in den USA, wo wir möglicherweise ein ganz anderes Szenario hätten? Also wie geht man mit der Situation um?
Dahinter steht ja die große Frage, was ein ukrainischer Sieg ist. Und da gibt es ja vielfältige Definitionsvorschläge. Also komplette territoriale Integrität oder dass die Ukraine in der Lage ist, den Krieg zu ihren Bedingungen zu beenden. Aber letztlich, wenn immer wir darüber reden, die Ukraine entscheidet selber, wie der Krieg endet und wann der Krieg endet, sind das ehrlich gesagt nur leere Worte, wenn man die Ukraine militärisch nur bis zu einem bestimmten Level unterstützt. Also eigentlich ist ja die Frage, versetzt man die Ukraine militärisch in die Lage, dass sie tatsächlich einen militärischen Sieg erringen könnte, der verstanden wird als Befreiung aller russisch besetzten Gebiete. Momentan ist sie dazu nicht in der Lage.
Und wenn das bisher nicht passiert ist, dann stellt sich für mich auch die Frage, ist es überhaupt gewünscht von den westlichen Mächten oder sind das auch nur, wie Sie sagen, Worthülsen? Weil wenn es wirklich der Wunsch wäre, dann hätte man schon viel mehr machen müssen.
Ich kann in die Köpfe der westlichen Regierungsvertreter nicht reingucken. Aber wenn man die offiziellen Statements sieht, dann klingt es schon positiver. Aber wenn man sich die praktische militärische Unterstützung anguckt, muss man zumindest konstatieren, es reicht nicht, um die Gebiete zu befreien. Ich glaube, die Schlüsselfrage dahinter ist einmal, wie weit kommt die Ukraine mit dem, was sie hat und auch mit den anderen Angriffen, die sie jetzt schon sehr erfolgreich durchführt. Also Ich hatte vorhin gesagt, dass der russische Druck anhält auf die Verteidigungslinien, dass Russland bewusst die Zivilbevölkerung, die zivile Infrastruktur zerstört. Der Ukraine gelingt es, trotz der fehlenden Munition, trotz der fehlenden Ausrüstung, die sie hat, immer noch kleinere militärische Erfolge vorzuweisen. Ne? Also die Angriffe beispielsweise auf Radaranlagen in Russland selber, die Angriffe auf die Krim, die Angriffe auf Drohnenfabriken, wo iranische Drohnen in Russland zusammengebaut werden, auf Ölraffinerien, um die Treibstoffproduktion zu stören und so. Ne? Aber das alleine reicht natürlich nicht, wenn es der Ukraine nicht gelingt, diese Frontlinie substanziell zu verschieben. Die Frage dahinter ist, was passiert, wenn die militärische Unterstützung auf dem Niveau bleibt, die wir jetzt haben? Und was passiert, wenn sie möglicherweise nach US-Wahlen, wo Trump gewinnt, oder einer europäischen Kriegsmüdigkeit, wenn diese Unterstützung weniger wird?
Aber wir haben auch schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen jetzt, oder? In den letzten Monaten. Also Sie haben auch erwähnt, seit November wird im US-Kongress darüber diskutiert, ob weitere Hilfen kommen oder nicht. Und in dieser Zeit hat man gesehen, welche Folgen das für die Ukrainer haben kann. Also die Lage ist für sie wesentlich ungünstiger geworden in den letzten Monaten, weil sie keine Hilfe von außerhalb bekommen haben.
Das ist ein Blueprint, ja.
Spürt man das nicht?
Sie haben total recht. Diese ganze Frage um das amerikanische Hilfspaket war letztlich ein Vorgeschmack auf das, was passieren könnte. Ich sage mit Absicht könnte, weil wir wissen es nicht. Ne? Was passieren könnte, falls Trump die Wahl gewinnt. Wir dachten, das wird immer erst schwierig, wenn er die Wahl gewinnt. Wir haben letztlich gesehen, dass es schon ein Jahr zuvor schwierig wurde. Ich glaube manchmal, was der europäischen Debatte hilft, ist zu überlegen, was passiert, wenn die Ukraine diesen Krieg fundamental verliert, Russland aus diesem Krieg siegreich hervorgeht und die Ukraine teils oder gänzlich besetzt hält. Was würde das für unsere Sicherheit in Europa bedeuten? Was würde das mit Blick auf unseren Wohlstand bedeuten? Auf Handelswege, auf Versorgungswege? Was würde das mit Blick auf Flüchtlinge bedeuten? Und wie hoch die Kosten für ein Szenario sind, wo Russland gewinnt? Im Vergleich, wie teuer kommt es uns, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen? Mhm. Ich glaube, wir müssen viel mehr hinterfragen, was die Kosten von Nicht-Handeln oder zu wenig Handeln sind. Wir überlegen, wie teuer ist es, wenn wir jetzt noch ein Patriot-System rüberschicken? Wie teuer ist die Unterstützung, die militärische Unterstützung, die wirtschaftliche Unterstützung für den Wiederaufbau? Ich glaube, wir müssen das gegenüberlegen oder nebeneinander legen mit den Kosten, die ein russischer Sieg für uns bedeuten würden. Und die sind meines Erachtens viel höher.
Es gibt Rufe nach einem Waffenstillstand. Alle träumen auch von Frieden natürlich. Wie sieht dieses Szenario aber aus? Also manchmal wird sehr salopp über Frieden oder Waffenstillstand gesprochen, aber wie sieht das ganz konkret in der Realität dann aus, wenn es soweit ist?
Ich gehe von meiner Analyse davon aus, dass so ein Waffenstillstand mit Russland nicht verlässlich wäre oder sehr fragil wäre, solange Russland an seinen Zielen festhält. Solange besteht die Gefahr, dass so ein Waffenstillstand eben vor allen Dingen zur Erholung der russischen Streitkräfte genutzt wird. Ein Waffenstillstand, wenn ich das noch abschließend sagen darf, ist was ganz anderes als Frieden. Man kann Frieden, wir nennen das in der Forschung negativ definieren, als kein Krieg. Aber wirklicher Frieden im positiven Sinne heißt, dass man die Konfliktursachen überwunden hat. Und dass man eine Kultur des Friedens, der Zivilisierung, Rechtsstaatlichkeit, Entwicklung, Chancen, dass man sich auf einen solchen Prozess einlässt. Aber auch der muss abgesichert sein.
Ja, und das wäre natürlich auch das schönste Szenario von allen, die wir heute besprochen haben. Scheint aber leider momentan etwas weit weg von der Realität zu sein. Insofern werden wir die Situation vor Ort auch weiter beobachten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Austausch bleiben könnten. Vielen Dank, Claudia Major.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da führt uns heute unsere Börsenreporterin Anne Schwedt einmal durch die wichtigsten Termine dieser Woche und damit nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, Anne, was sollten wir mit Blick auf diese Woche auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
Also diese Woche ist echt was los. Am Mittwoch steht ja das Treffen der Notenbank an. Da gehen inzwischen 97% der Marktteilnehmer davon aus, dass es keine Zinssenkung geben wird. Was deshalb wichtig ist, sind alle Aussagen der Notenbank zur weiteren Strategie. Außerdem spannend wird der Freitag, da gibt es die neuen Arbeitsmarktdaten von April. Die werden auch sehr genau angeschaut, um zu sehen, ob sich die Wirtschaft abgekühlt hat. Und es geht spannend weiter in der Berichtssaison. Da gibt's unter anderem diese Woche Pfizer, Coca-Cola, McDonald's, Starbucks und ganz spannend Amazon und Apple. Bisher sind die Earnings überraschend gut ausgefallen, größtenteils. Aber wie immer sind da sehr viele Überraschungen möglich. Und deshalb ist vor allem eins angesagt, Volatilität.
Und dann, Anne, würde mich eins wirklich noch interessieren. Was macht eigentlich dieser Elon Musk in Peking? Weißt du das?
Ja, Elon Musk ist gestern überraschend mit seinem Privatflugzeug in Peking gelandet. Insidern zufolge will er da über Datenaustausch sprechen. Offenbar will er die Erlaubnis bekommen, dass Tesla Daten aus China in den USA speichern darf. Und zwar geht es da konkret um Daten, die im Zuge des Programms für autonomes Fahren in China erhoben wurden. Gestern hat Musk schon den chinesischen Premierminister getroffen. Da hieß es von offizieller Seite, dass China Teslas Entwicklung in dem Land lobte und als erfolgreiches Beispiel ansieht, wie eine chinesisch-amerikanische Wirtschafts- und Handelskooperation ablaufen kann. Und auch Musk wählte sehr zugewandte Worte. Er sagte, das hart arbeitende Team in China würde die Tesla-Fabrik dort zur leistungsstärksten des Unternehmens machen. Für Tesla ist China der zweitwichtigste Absatzmarkt der Welt. Derzeit leidet Tesla aber ja an einer weltweit sinkenden Nachfrage, was ja auch zu Preiskämpfen führt. Der Besuch von Musk ist also absolut strategisch gewählt und ich bin echt gespannt, was die Anleger dazu heute sagen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Joe Biden bei seiner diesjährigen Comedy-Einlage beim traditionellen Galaabend des Washingtoner Pressekorps nicht nur Witze über sich selbst, sondern natürlich auch über seinen Gegner Donald Trump im Gepäck hatte. Bei dieser Gala versammelt sich jedes Jahr nämlich eine ziemlich große Zahl von Journalisten der Hauptstadtpresse und wir erwarten eine amüsante Rede. Joe Biden hat bei diesem Correspondents Dinner geliefert. Seine Frau Jill fragte ihn vorher, ob er aufgeregt deshalb sei. Nein, sagte er, das sei für ihn doch wie Fahrradfahren.
It's been a year since I delivered this speech and my wife Jill was with me tonight was worried how I do. I told her, don't worry, just like riding a bike. She said, that's what I'm worried about.
Damit nahm er natürlich selbstironisch Bezug auf seinen Fahrradunfall vor gut anderthalb Jahren. Aber wir sind ja jetzt im Wahljahr, da darf man Scherze machen über sich, aber noch besser natürlich über den Gegner. Also, belustigt erwähnte Joe Biden, wie es ist, gegen einen Sechsjährigen im Wahlkampf anzutreten.
The 2024 election is in full swing. And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a six-year-old.
Damit meinte er natürlich Donald den Trump und, wie er ihn auch immer häufiger nennt, Sleepy Don. Denn nicht nur Joe Biden hatte in letzter Zeit ein paar Aussetzer, auch bei Donald Trump kamen diese durchaus häufiger vor.
I want to thank you for the warm welcome. But please, not so loud. Donald was listening. Sleepy Don. I kind of like that. I may use that again.
Ganz nebenbei stichelte er auch noch gegen Trumps aktuell laufenden Prozess rund um die Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.
I had a great stretch since the State of the Union. But Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather. What the hell?
Ein bisschen Spaß muss sein, richtig? Aber sowas wie das Correspondent Dinner gibt's bei uns ja auch. Das heißt hier wahrscheinlich Verleihung des Ordens wieder des tierischen Ernst. Das Correspondent Dinner ist Karneval in Washington, nur eben ohne Büttenreden und ohne den Tusch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
dass die Ehefrau von Friedrich Merz, ihr Mann, nun zur Hilfe schreiten muss. Denn der Göttergatte liegt bei diesen ganzen Beliebtheitswerten der Demoskopen ziemlich weit hinten, vor allem bei den jungen Frauen. Da kommt der CDU-Chef nicht ganz so gut an. Obwohl ja die Union ziemlich weit vorne liegt, braucht es wohl für Friedrich Merz ein bisschen mehr als nur seine eigenen Aussagen, um die Wähler zu überzeugen. Also, bei einem Interview der Bild-Zeitung mit seiner Ehefrau, mit Charlotte Merz, die ebenfalls Mitglied der CDU ist und als Richterin arbeitet, sprach sie offen und gelöst über das gemeinsame Kennenlernen bei einer Party.
Ich kann mich an das Fest noch gut erinnern. Ich habe meinen Mann da sitzen sehen und bei mir war das Liebe auf den ersten Blick. Es war ein coup de foudre, würde der Franzose sagen. Und bei ihm hat es noch ein bisschen länger gedauert, aber wir sind dann relativ schnell ein Paar geworden.
Bis zum Heiratsantrag hat es dann nicht mehr allzu lange gedauert. Der Friedrich, der Merz, der fackelt nicht lange. Aber man darf sich das Ganze auch wieder nicht zu romantisch vorstellen. Eher eine Art Sauerländer-Romantik.
So ein Antrag, wie man das heute macht, vom Eiffelturm niederknien oder auf der chinesischen Mauer oder was da so alles üblich ist. Nein, das war es nicht. Wir haben uns beide kurz und feste in die Augen geschaut und dann war das beschlossen, dass wir beide heiraten wollten.
Aber ein Stoffel ist der Friedrich Merz deswegen noch lange nicht, sagt die Charlotte Merz nach Auslandsreisen zum Beispiel. Da kann es auch durchaus mal Geschenke geben.
Bringt er Ihnen manchmal auch was mit?
Ja, hat er schon mal gemacht. Hat mir mal von einer Geschäftsreise in Asien ein super schickes Kleid mitgebracht und das hat super gepasst.
Aus der Ehe entsprangen 3 Kinder und mittlerweile sind auch schon 6 Enkelkinder auf der Welt, die gerne Zeit mit ihrem Opi verbringen.
Ja, ist der Opi, sie fragen immer nach ihm und wo ist der Opi, ja, und sie vergöttern ihn und ja.
Und wahrscheinlich singen die Enkelkinder, wenn sie dürfen, wie sie wollen, auch gerne diesen Song.
Unser Opa, unser Opa ist der Beste von Europa.
Wenn Friedrich Merz also nun wirklich Kanzler werden sollte, ja, wie sieht's dann eigentlich zu Hause aus? Ich meine, an der Babysitterfront bei immerhin ja doch 6 Enkelkinder. Denn wenn irgendwo Fachkräftemangel herrscht in Deutschland, dann doch auf jeden Fall an der Babysitterfront. Dem Merzen sein Friedrich, der ist doch wahrscheinlich hier besonders unabkömmlich.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und der geht. Boogie.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig rund und wohlgenährt und singen. Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit. Und das geht. Dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bin, dann macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig rund und wohlgenährt und singen. Doch wenn mal so ein Baby dir und mir gehört, werd ich es sein, der täglich es spazieren fährt. Dann sing ich mit dem Babylein den Babysitter-Song und der geht. Boogie.